Meine letzte Predigt habe ich mit einem Blick auf den Kirchenvater Augustinus begonnen. Heute starten wir mit Franz von Assisi. Bevor er nämlich 30 Jahre alt war, hat er schon quasi die Bewegung gegründet, die wir heute als den Franziskanerorden kennen. Aber bis es soweit war, war sein Leben etwas anders als das, was wir vielleicht vermuten. Er ist aufgewachsen in gutem Elternhaus, in wohlbetuchtem Elternhaus. Sein Vater hat als Tuchhändler ein großes Vermögen gemacht und mit diesem Vermögen war so einiges möglich. Natürlich hat sein Vater ihm eine gute Bildung gegeben, Lesen, Schreiben, Rechnen, all das, was dazugehört, was damals ja alles andere als normal war, hat Franz genossen und damit dann natürlich aber auch ein relativ ausschweifendes Leben als Jugendlicher, was er sich auch nicht hat nehmen lassen. Alles veränderte sich aber, als ein Städtekrieg ausbrach zwischen Assisi, also seiner Heimatstadt, und der Nachbarstadt. Und Franz war zu der Zeit davon motiviert, ein tapferer und mutiger Ritter zu werden. Das war das, was ihn angetrieben hat. Und darum ist er natürlich mit den Soldaten in den Krieg gezogen. Assisi hat den Krieg leider verloren. Und Franz kam in Gefangenschaft, wo er dann für ein ganzes Jahr Gefangener war. Und als er dann in dieser Zeit auch noch krank geworden ist, also im Gefängnis als Kranker in der damaligen Zeit unterwegs sein musste, hat er angefangen, nochmal ganz neu über seine eigenen Werte nachzudenken, über seine Prioritäten, über die Ziele, die er bis dahin verfolgt hat. Als er dann wieder frei war, hat er angefangen, sein Leben so langsam anders zu leben. Er hat zum Beispiel angefangen, sich um die Armen in seiner Stadt zu kümmern. Er hat auch mit dem großen Vermögen seines Vaters angefangen, eingefallene kleine Kirchen und Kapellen zu restaurieren. Mit eigenen Händen, aber auch mit dem Geld des Vaters. Und das alles hat seinem Vater nicht mehr so gut gefallen. Den verschwenderischen Lebensstil als Jugendlicher hat er irgendwie finanziert, aber das war dann doch zu viel. Die Armen und die kaputten Kirchen, das wollte er nicht finanzieren. Und so hat er sich tatsächlich beim Bischof beschwert. Und in Anwesenheit dieses Bischofs klagt er seinen Sohn quasi an, dass er so verschwenderisch ist. Und was tut Franz in dem Moment? Er zieht seine teure Kleidung aus, ist dann nur noch im Leibrock und sagt, dass er alle Erbschaftsansprüche seines Vaters ausschlägt. Er ist also nicht mehr Teil dieser reichen Familie. Und von dem Moment an lebt Franz in Armut. Und er widmet sein Leben den Kranken, den Armen und anderen Ausgeschlossenen der Gesellschaft. Wir sehen also, dass bis zu diesem Krieg, der eigentlich so viel Leid produziert hat, dass bis zu diesem Krieg in seinem Leben alles irgendwie planmäßig verlief. Er wusste, wo er herkam, er wusste, wo sein Platz ist und er dachte, er wüsste auch, wo das Leben hingeht, was sein Ziel ist und was er verfolgen möchte. Aber durch diese Ereignisse stellte sich sein Leben plötzlich auf den Kopf. Das Ziel seines Lebens stand nicht mehr fest. Es hatte sich vielmehr sogar verändert und dadurch nahm sein ganzes Leben nun eine neue Richtung ein. Etwas Ähnliches haben, glaube ich, viele Menschen durchgemacht. Vielleicht nicht unbedingt in der Intensität wie bei Franz von Assisi, aber trotzdem etwas, wo das Leben plötzlich eine Wendung nahm und in eine andere Richtung läuft. Auch in der Bibel finden wir ganz viele solche Lebensgeschichten, wo Menschen durch Begegnungen oder Ereignisse plötzlich um 180 Grad oder vielleicht auch etwas weniger das Leben geändert haben. Und ein Paradebeispiel dafür ist Apostel Paulus. Vielleicht denkt man nicht so dran, weil man ja denkt, der hat doch so viele Briefe geschrieben, das muss alles irgendwie wie am Schnürchen gelaufen sein, sein Leben lang, aber so war es nicht. Als junger Mann erlebte Paulus eigentlich auch ganz viel Behütetsein, ganz viel Segen. Er kam aus einer jüdischen Familie, genoss schon von klein auf die Ausbildung bei den besten Lehrern in Jerusalem. Und er war da sogar noch eifriger als die anderen seiner Altersgenossen. Er tat sich mit diesem Eifer hervor, obwohl er schon quasi in der Elite unterwegs war. Und dieser Eifer, dass er das Gesetz Gottes immer mehr kennen wollte, dass er es bis ins kleinste Detail ausführen wollte, hat dazu geführt, dass er später sogar bei den Pharisäern aufgenommen wurde. Eine streng jüdische Gruppe, deren Vorbild es war, alles, was im Gesetz steht, zu erfüllen. Aber das brachte dann gleich auch Probleme mit sich. Denn zu Paulus Zeit gab es diese neue Bewegung, diesen neuen Weg, wie die Leute es damals nannten, nämlich das Christentum. Diese Lehre über den Jesus wurde immer größer, immer mehr Leute in Jerusalem fingen an, daran zu glauben. Und das war den Pharisäern natürlich ein Dorn im Auge. Und so hat Saulus, so hieß er damals noch, angefangen mit den anderen Pharisäern, diesen Glauben, diesen neuen Weg zu verfolgen, zu unterdrücken, zu bestrafen und wenn möglich auch hinzurichten. Das war quasi sein Weg. Und es reichte ihm nicht, dass er das nur in Jerusalem tat, sondern er wollte es auch in anderen Städten ausmerzen. Damaskus, damals eine der wichtigsten Städte. Und Paulus hat gehört, dass auch in dieser Stadt dieses Geschwür der christlichen Lehre anfängt, um sich zu greifen. Und er macht sich auf dorthin, um auch dort diesen neuen Weg, die Christen zu verfolgen, zu unterdrücken und wenn möglich, wenn nötig, auch zu töten. Mit diesem kleinen biografischen Einstieg zu Saulus können wir jetzt in den Bibeltext eintauchen. Wir fangen an in Apostelgeschichte 9 ab Vers 1. Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 9. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren und sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an die hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf, öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Paulus kehrt also mit allem, was er brauchte, nach Damaskus ein. Aber bevor er da ist, so wie es im Text heißt, begegnet ihm Jesus höchstpersönlich. Und er fragt ihn: Warum verfolgst du mich? Und daran sehen wir, dass Jesus sich so sehr mit seinen Nachfolgern identifiziert, dass jeder, der ihnen etwas antut, dass es so wäre, als ob man es ihm antut. Durch diese Begegnung erblindet Paulus, so haben wir es gerade gelesen. Und vermutlich fühlte er sich danach nicht nur körperlich blind, sondern auch seine innere Orientierung war ausgesetzt. Sein innerer Kompass funktioniert nicht mehr. Er war orientierungslos. Blind und ahnungslos ging ihm sicher in diesen 3 Tagen in Damaskus so ein Gedankenfeuerwerk durch den Kopf. War sein ganzes Leben falsch? War er sein ganzes Leben lang auf dem Holzweg? Hat er das falsche Ziel verfolgt? Alles, was ihn bisher angetrieben hat, war das etwa nur ein Trugschluss? Hat sich sein vermeintlicher Eifer für Gott die ganze Zeit eigentlich gegen ihn ausgewirkt? All diese Fragen haben ihn wahrscheinlich beschäftigt und auch sein Bild über Gott, das, was er von ihm kannte und meinte zu wissen, war das falsch oder im besten Fall vielleicht nur bruchstückhaft bis heute? Und in diesen 3 Tagen reflektiert Paulus all diese Sachen. Und er stellt sich diesen Fragen, geht ihn nicht aus dem Weg und nichts bleibt unberührt. Alles wird hinterfragt. Und wer die Apostelgeschichte weiterliest oder sie vielleicht schon mal gelesen hat, der weiß, dass dadurch eine 180-Grad-Wende in seinem Leben passiert ist. Aber dazu gleich etwas mehr. Ich möchte dir für diesen Moment einmal diese Fragen stellen, die Paulus sich gerade vielleicht auch in diesen 3 Tagen gestellt hat. Der Beamer will heute irgendwie nicht so sehr, wie wir wollen. Ich kann die Fragen auch so vorlesen. Was hat dich geprägt, so wie es Paulus oder Franz von Assisi geprägt hat? Man meint zu wissen, wo man herkommt, wo man steht und wo das Leben hingeht. Aber vieles von dem, was uns geprägt hat, ist vielleicht gar nicht so gut. Sollten wir nicht mitnehmen? Die 2. Frage, was treibt dich gerade an? Was motiviert dich aufzustehen und voranzugehen? Mit vollem Eifer die Dinge voranzutreiben, die dich bewegen? Welche Ziele verfolgst du? Und vor allem, wo bringen dich diese Ziele hin, wenn du sie erreichst? Und wie zuletzt auch bei Saulus, welche Vorstellung von Gott hast du? Wie sieht dein Gott aus? Natürlich ist es der Gott der Bibel, klar, sagt jeder. Das sind natürlich keine Fragen, die wir in ein paar Momenten beantworten können. Und das sind auch erst recht keine Fragen, die jemand anderes für dich beantworten sollte. Darum lade ich dich mit dieser Predigt ein, dir einfach mal Zeit zu nehmen in der nächsten Woche. Einen Abend freizuhalten oder einen Samstagnachmittagsspaziergang, diese und ähnliche Fragen einfach mitzunehmen und sie im Gespräch mit Gott zu bewegen. Saulus hat diese 3 Tage genutzt und sein ganzes Leben, wie gesagt, verändert. Und nach diesen 3 Tagen kommt einer dieser Christen, die er eigentlich verfolgen wollte, Hananias heißt er, zu ihm und betet für ihn. Und in dem Augenblick fällt es wie Schuppen von seinen Augen und er kann wieder sehen. Und was danach passiert, lesen wir in den Versen ab Kapitel 9, Vers 18. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Und jetzt kommt's. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbitterlichen Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte? Und hier ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Was für einen Einfluss 3 Tage und ein paar Gespräche mit anderen Christen auf Paulus genommen haben. Unglaublich, was in dieser Zeit in seinem Kopf alles passiert sein muss. Saulus wird zu Paulus, wie es so schön heißt. Der Christenverfolger wird Missionar. 3 Tage Stille, 3 Tage Einsamkeit. Vielleicht willst du es, wollen wir es auch mal ausprobieren und schauen, was bei uns passiert. Bei ihm hat sich sein Bild von Gott komplett verändert. Danach fängt er an, von Jesus als einer lebendigen Realität zu sprechen und sagt sogar, dass er der Messias ist, also Gott selbst. Und damit gehörte er jetzt zu den Menschen, die er vor ein paar Tagen selber noch gejagt hat. Unglaublich. Manche von uns sind ja schon länger mit Jesus unterwegs. Und dann denken wir vielleicht, ja, ist ja spannend, aber ich glaube ja schon an Jesus. Diese 180-Grad-Wende, die brauche ich ja gar nicht mehr. Der Text kommt uns in der Hinsicht auch etwas entgegen, denn es geht eben nicht nur um Paulus, der sein ganzes Leben umgedreht hat, sondern auch um Hananias, diesen Christen, der schon länger mit Jesus unterwegs war. Auch Hananias wird in diesem Text in Kapitel 9 von Gott hinterfragt und herausgefordert. Denn als Gott ihn als erstes dazu aufgefordert hat, diesen Saulus mal aufzusuchen, für ihn zu beten und ihm sogar die Hände aufzulegen, hat er wahrscheinlich nicht gesagt, du spinnst wohl, aber er dachte es sicherlich. Das ist doch dieser Saulus, der hier nach Damaskus geschickt wurde, um uns Christen zu verfolgen und der den Christen in Jerusalem so viel Leid zugefügt hat. Warum sollte ich zu ihm gehen und auch noch für ihn beten? Aber Gott begegnet Hananias auch in dieser Vorstellung, die er hatte. Und wir erkennen hier bei Hananias ein Problem, das meiner Meinung nach auch heute noch weit verbreitet ist. Wir denken, Gott sieht die Dinge so, wie wir sie sehen. Wir meinen, dass Gott mit seinen Ansichten unseren doch ziemlich ähnlich sein müsste. Ich habe von einer Umfrage gelesen, die ein Theologieprofessor immer bei einem seiner Kurse am Anfang mit seinen Studenten macht. Da geht es um allgemeine Fragen des Glaubens, sage ich mal, die ein Theologiestudent beantworten können müsste. Also zum Beispiel sowas wie, was findest du eigentlich richtig? Und was findest du falsch? Oder was läuft deiner Meinung gerade in den Gemeinden, die du kennst, gut? Und was läuft nicht so gut? Oder auch wenn man an Glaubensbekenntnisse denkt, was glaubst du eigentlich? Und was glaubst du davon auch nicht? Und dann geht das Semester los, paar Wochen vergehen und dann kommt eine zweite Umfrage dazu. Und die ist fast genauso, aber dann eben doch nicht. Denn die Fragen, die er dann stellt, lauten, was findet Gott eigentlich richtig und was findet Gott falsch? Was denkt Gott darüber, was in den Gemeinden, die du kennst, gerade gut läuft und was nicht? Und wenn er dann die zwei Umfragen von einem Studierenden nebeneinander gelegt hat, ist sein Ergebnis, dass die Antworten zu 90% übereinstimmen. Also 90% der Antworten auf die Frage, was finde ich richtig und falsch, sind genauso wie die Antworten auf die Fragen, was findet Gott eigentlich richtig und falsch. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Und das ist sicher nicht nur ein Phänomen der Studierenden dieses einen Professors. Ich bin davon überzeugt, dass das auch unter vielen Christen eine weit verbreitete Denkweise ist. Wir würden es natürlich nicht genau so zugeben, aber Gott ist im Allgemeinen halt meiner Meinung. Das Leben ist ja auch viel einfacher, wenn das der Fall ist. Was für ein guter Zufall. Wenn Gott die Menschen gut findet, die ich gut finde, und er Abstand von den Gruppen hält, von denen ich Abstand halte, dann lässt sich das Leben ja auch viel mehr genießen. Oder wenn Gott dieselben Dinge verurteilt, die ich verurteile, dann ist es ja auch viel einfacher, Christ zu sein. Und natürlich hätte Jesus bei der letzten Wahl zufällig auch die Partei gewählt, der ich meine Stimme gegeben habe, ist doch klar. Hananias dachte, dass Jesus dasselbe über Saulus denken würde wie er. Aber Gott hat ihn da eines Besseren belehrt und ihm gezeigt, dass er umdenken muss und nicht Gott. Das ist eine gute Haltung. Es geht darum, dass wir unsere Denkweise an Jesus' Denkweise anpassen und nicht andersherum. Aber das funktioniert nur, wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihm die Gelegenheit geben, uns bei diesem Umdenkprozess zu helfen. Und wie funktioniert das? Wir hören ihm einfach zu. So wie es auch in dem Buch stand, das ich anfangs vorgestellt habe. Mit Gott ins Gespräch gehen, Fragen stellen und Antworten erwarten. Auf unterschiedliche Art und Weise. Da kommt die Bibel natürlich wieder hinzu. Es geht darum, Zeit mit ihm zu verbringen, im Gebet, beim Bibellesen. Und so wie Gott das Leben von Franz von Assisi, von Saulus, von Hananias einfach nach und nach durch dieses Gespräch verändert hat, so möchte er es auch bei uns tun. Und darum ist es auch für uns unerlässlich, Zeit mit diesem Jesus zu verbringen. Das haben wir schon so oft gehört. Aber wir können es nicht oft genug hören. Im Gebet, beim Bibellesen, in der Einsamkeit und Stille oder bei einem Spaziergang, beim Tagebuchschreiben oder in einer Zweierschaft, wie auch immer du das für dich gestalten kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, Zeit mit Gott zu verbringen. Und er möchte diese Zeit nutzen. Er wartet auf uns. Er will mit dir reden. Er will dir etwas sagen, weil er etwas zu sagen hat. Ich weiß, dass das für viele von uns ein alter Hut ist. Aber jeder von uns ist immer wieder herausgefordert, so wie Hananias, sein eigenes Denken von Jesus hinterfragen zu lassen. Wie bist du in dieser Hinsicht gerade mit Jesus unterwegs? Ist natürlich schwer, jetzt so auf Knopfdruck eine Antwort darauf zu geben. Darum möchte ich dir ein Bild mitgeben oder eine Methode, wie auch immer man das nennen möchte, die dir ein Stück weit dabei helfen kann, das zu reflektieren oder diese Frage zu beantworten. Es heißt das Seelenschiff. Hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen hochtrabend oder spooky an, ist aber ziemlich simpel. Stell dir den Zustand deiner Seele oder deines inneren Lebens, egal wie du es nennen möchtest, stell dir den Zustand deiner Seele als ein Boot vor. Und dieses Boot hat ein Segel, aber auch ein Ruder. Und jetzt stell dir einfach die Frage, ob du oder dein Boot gerade segelst, ob du ruderst, ob du treibst oder ob du sinkst. Das sind die vier Optionen. Segelst du, ruderst du, treibst du oder sinkst du gerade? Also untergehen, nicht das Singen. Segeln heißt, du lebst gerade im Rückenwind. Du spürst, dass Gott eine Realität in deinem Leben ist. Wenn du betest, erlebst du immer wieder mal, dass Gott darauf reagiert. Wenn du in der Bibel liest, hörst du, was Gott dir ganz persönlich sagen möchte. Und du spürst auch, dass in deinem Umfeld irgendwie Gott am Wirken ist, weil er dich dazu gebraucht. Beschreibt das gerade deinen Zustand, deine Beziehung zu Jesus? Oder bist du eher am Rudern? Dann ist das Leben als Christ nicht unbedingt immer eine Freude, sondern manchmal auch richtig anstrengend und eine Pflicht. Du spürst irgendwie nicht immer, dass Gott da ist. Manchmal fühlt er sich ganz weit weg an, als ob er sich irgendwie versteckt oder so. Du erlebst selten Gebetserhörungen und irgendwie spürst du auch nicht, dass in deinem Umfeld irgendwie groß was in Bewegung ist oder verändert wird. Aber du bleibst trotzdem dran. Du liest weiter in der Bibel, du betest, du gehst in die Gottesdienste und du versuchst dein Leben auch in andere Menschen zu investieren. Entspricht das vielleicht deiner aktuellen Verfassung? Oder treibst du gerade? Der rudert und der treibt, erleben in mancherlei Hinsicht dasselbe. Zum Beispiel so eine geistliche Dürre, Windstille. Irgendwie kommen Probleme auf und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber der Unterschied ist, dass der Ruderer weiter am Rudern ist und der andere sich jetzt einfach nur noch treiben lässt. Das, was Gott wichtig ist, spielt irgendwie nicht mehr so eine große Rolle. Ich habe auch nicht mehr so das Bedürfnis danach, Zeit mit Jesus zu verbringen. Trifft das gerade auf dich zu? Oder ist dein Boot vielleicht schon am Sinken? Denn wenn man sich lange genug treiben lässt, beginnt das Boot über kurz oder lang zu sinken. Deine Nachfolge und dein geistliches Wachstum sind komplett zum Erliegen gekommen. Und all das, was Gott interessiert, das ist dir ziemlich egal. Ich lade dich ein, diesen Check-up mal für dich persönlich zu machen. Es erfordert zum einen etwas Zeit, aber auch ein bisschen Mut, sich ehrlich diesen Fragen zu stellen. Und man ist wahrscheinlich nicht komplett in der einen Kategorie oder in der anderen, aber beweg diese Fragen einfach mal für dich. Nimm dir einen Moment Zeit und füll diese Zeit damit. Heute ist ja, das hatte Christina schon gesagt, der letzte Sonntag vor der Adventszeit. Und damit beginnt dann die ereignisreichere, die hektischere oder wie auch immer du die Zeit beschreiben möchtest. Wir haben jetzt also noch eine Woche Zeit, mal kurz auf Pause zu drücken, bevor der Advent uns dann mitzieht, und diese Zeit zu nutzen, um einfach mal zum TÜV zu gehen, sage ich mal. Unsere Autos bringen wir ja alle 2 Jahre zum TÜV. Da könnten wir doch auch mal unsere eigene Seele auf den Prüfstand stellen und von Zeit zu Zeit mal einen Abend oder vielleicht sogar einen Tag investieren, um unserer Seele ein Check-up zu unterziehen. Ich habe ein Handout mitgebracht. Das liegt, glaube ich, hinten oder liegt hinten. Danke. Ihr könnt gerne beim Rausgehen ein Blatt mitnehmen. Da sind diese Fragen drauf, aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie ihr euer eigenes geistliches Leben gerade reflektieren möchtet oder könntet. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken, der heißt Umparken im Kopf. Opel hatte mal vor einigen Jahren diesen Slogan geprägt mit ihrer Werbung, um das eigene Image zu verbessern. Opel ist ja irgendwie an einer Stelle im Kopf geparkt und sie wollten, dass das mal woanders hinkommt. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen geklappt hat, aber als ich darüber nachdachte, über diese Predigt, dachte ich, das müsste doch etwas sein, wofür wir als Christen bekannt sein sollten. Wir, in denen der Geist des lebendigen Gottes lebt, wir sollten doch dafür bekannt sein, dass wir uns auch mal im Denken verändern lassen. Dass wir umparken, dass wir versuchen, die Werte Gottes immer mehr in unser Leben hineinzubringen als andere. Und da lade ich dich ein, dich einfach mal da wieder auf die Reise zu machen. Auf die eine oder andere Möglichkeit, auf den einen oder anderen Weg hatte ich schon hingewiesen. Versuch das zu tun. Denn wir wissen es alle, aber vielleicht ist es manchmal schwierig, das im Alltag hochzuhalten. Unser verbrieftes Ziel als Christen ist ja nicht, ein gutes Leben zu haben oder irgendwann im Himmel zu sein. Das gehört alles dazu. Aber das Ziel, das wir in der Bibel und besonders im Neuen Testament von uns immer wieder lesen, ist, dass wir Jesus nachfolgen. Und das nicht einfach nur, um hinter ihm herzugehen, wie das Bild es vielleicht deutet, sondern ihm ähnlicher zu werden. Im Denken, in unseren Werten, in unserer Priorität, wie wir anderen Menschen begegnen, das bedeutet, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, immer mehr so zu werden wie er. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass das einfach ist. Es geht aber auch nicht um Perfektion. Es geht einfach nur um Fortschritt. Ein Schritt nach dem nächsten. Jesus hinterher. Und dazu lade ich euch ein. Dazu lädt dich der Heilige Geist ein, der von innen heraus an uns arbeitet. Amen.